Werbung.
Das Brückengeflüster, präsentiert von Zweirad Schulz. Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad. Egal ob elektrisch oder klassisch, durch unsere kompetente Fachberatung finden wir für jeden das passende Zweirad. Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hol- und Bringdienst sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate. Zweirad Schulz. Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
Priorität haben die Positionen, wo Verträge erstmal auslaufen. Wo man weiß, da könnte eventuell was passieren, dass man immer einen Plan B hat. Und da haben wir natürlich auch den Fokus drauf.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 183. Folge. Wir steuern langsam auf die 200 zu. Und wo steuert der VfL Osnabrück hin? Darüber sprechen wir heute, mein Kollege Stefan Alberti und ich, Susanne Vetter, mit dem Sportdirektor der Lila Weißen, mit Amir Chabosadeh. Hallo, herzlich willkommen, Amir.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Und wir gehen gleich rein ins Thema. Amir, als Spieler konntest du Niederlagen nicht ganz so gut abhaben, wenn ich mich richtig erinnere. Wie verarbeitet denn der Sportdirektor so ein 0-3 in München? Kannst du es jetzt ein bisschen schneller aus dem Kleider schütteln oder noch genauso
schwer? Ja, das dauert dann schon, ne, bis du dann die lange Fahrt nochmal nach Hause hast, zu Hause ankommst, dir dann im Nachgang vielleicht das Spiel nochmal anschaust. Und natürlich nimmt dich das mit und als Spieler früher hast du dann schlaflose Nächte gehabt, weil du dich geärgert hast oder noch voller Adrenalin warst. Und jetzt ist es nicht unbedingt anders.
Aber du bist nicht mit dem Bus zurückgefahren, ne?
Nein, ich fahre immer separat.
Immer grundsätzlich auch?
Oder? Ja, immer grundsätzlich. Dann bin ich auch flexibler, kann in Ruhe telefonieren. Und oft versuche ich auch auf Auswärtsfahrten mir ein Spiel unterwegs zu legen, dass ich mir immer nochmal den einen oder anderen Spieler oder die eine oder andere Mannschaft unterwegs anschauen kann.
War das jetzt bei München auch so? Ich meine, da liegt ja einiges auf dem Weg.
Da liegt einiges auf dem Weg, ja. Aber diesmal hatte ich keine Zeit gehabt.
Mhm. Fährst du dann immer selber?
Ja, ich fahre immer selber, ja. Mhm.
Und hast dann quasi wie so ein rollendes Büro um dich rum?
Sozusagen. Fehlt nur noch ein Drucker.
Mhm. Oder die neuen Verträge gleich ausdrucken kannst.
Ja, sozusagen. Mhm.
Aber die Kollegin sprach es ja gerade an, 0-3 in München. Dass man bei den Löwen verlieren kann, ist klar. Ist ja durchaus ein heißes Pflaster dort. Aber dass es dann doch so eine 0-3 Klatsche, also vom Ergebnis her, unterm Strich ist, das war nicht unbedingt so zu erwarten. War ein bisschen überraschend, so eine Niederlage, oder?
Ja, wir wussten schon, dass 60 auch gerade so ein bisschen im Aufwind ist, gerade nach dem letzten Spiel in Ingolstadt. Nichtsdestotrotz haben wir uns mehr erhofft. Ich glaube auch, dass wir eigentlich ordentlich ins Spiel gekommen sind, gute Spielanteile hatten gegen einen sehr kompakten, tiefstehenden Gegner. Wir haben zweimal durch Standardsituation die Möglichkeit, durch Pettersen, Chato und Robert Tesch in Führung zu gehen. Dann kann sich so ein Spielverlauf auch ändern, dadurch, dass der Gegner dann aufmachen muss. Und dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit ein blödes Gegentor. Und am Ende verlierst du das Spiel dann auch verdient. Aber hast, wie gesagt, die Möglichkeiten, selbst in Führung auch zu gehen.
Wie oft schaust du dir denn so ein Spiel dann im Nachgang nochmal an und wie muss man sich das vorstellen? Guckst du das dann einmal noch komplett durch? Schaust du dir irgendwelche speziellen Szenen an? Machst du das alleine oder vielleicht auch manchmal mit dem Trainerteam?
Nein, ich mache es immer alleine. Ich schaue mir das Spiel dann alleine an. In voller Länge, manchmal dann auch Highlights, je nachdem, wie viel da noch gerade zu tun ist. Um dann auch nochmal im Nachgang auch nochmal einen anderen Eindruck zu haben.
Was war jetzt so dein Eindruck von diesem Spiel? Du hast gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was waren denn so für dich die entscheidenden Sachen, die du da rausgezogen hast?
Ja, dass wir selbst unsere wenigen Chancen oder die zwei Chancen selbst nicht genutzt haben, um in Führung zu gehen und kurz vor der Halbzeit ein blödes Gegentor kriegen. Eigentlich wieder ordentlich aus der Halbzeit kommen mit dem Freistoß Forstentreffer von Hasi. Vielleicht hätten auch noch mal ins Spiel kommen können und der Ball leider dann an den Pfosten springt und dann durch einen Fehlpass in der Vorwärtsbewegung uns dann auch nicht so gut angestellt haben oder orientiert haben und aus dem Konter dann das 2-0 kriegen.
Mhm. Gibt es sowas Grundlegendes, wo du sagst, das hat jetzt dazu beigetragen, dass der VfL zweimal, ich meine, gegen Dresden war es ja auch auf Augenhöhe, war dann eher unglücklich, aber gibt es aktuell sowas Grundlegendes oder ist es einfach so, dass man auch sagen kann, naja gut, das war jetzt halt ein Spiel, das ist viel gegen uns gelaufen auch und nicht viel für uns, dass man sagt, okay, komm, wir bleiben auf dem Weg jetzt, wir müssen gar nichts irgendwie grundlegend ändern.
Ja, es ist eine lange Saison, es ist ein Marathon, 38 Spieltage. Man sieht immer, dass jede Mannschaft auch irgendwo seine Phasen hat, wo man auch mal schwächelt. Da dürfen wir auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir waren ja schon mal kurz vorm Abstiegsplatz und sind jetzt noch im Aufstiegsrennen mit drin. Und ja, Dynamo Dresden 1860 sind auch zwei Mannschaften, die vor der Saison jeder ganz oben gesehen hat. Und ja, ich mache auch den Jungs keinen Vorwurf, weil auch in Unterzahl haben wir noch versucht, auf 2-1 zu gehen, um da nochmal ranzukommen und haben alles versucht. Und dann war es natürlich schwieriger, weil der Gegner dann auch Räume hatte und gute Offensivspieler hat, mit Tempo, mit Erfahrung auch. Und die haben das dann eiskalt ausgenutzt.
Würdest du denn sagen, dass das mit Engelhardt, Kleinhansel und Köhler anders gelaufen wäre?
Nein, das ist ja spekulativ, das kann man immer nicht sagen. Natürlich haben die drei Jungs bisher eine sehr gute Saison gespielt, sind wichtige Faktoren in unserem Spiel. Aber ich finde auch die zweite Reihe, gerade auch die Jungs, die jetzt weniger gespielt haben, die haben sich das jetzt auch verdient und erarbeitet, in so einem Spiel zu spielen, wenn andere fehlen. Und daran würde ich es jetzt nicht ausmachen.
Mhm. Ich weiß, im Netz bist du ja, was die VfL-Foren anbetrifft, liest du nicht so viel, ne? Aber jetzt nach dieser 0-3-Niederlage ist bei vielen jetzt, wo letzte Woche noch große Aufstiegseuphorie war, jetzt nach dem 0-3 und so, das Thema ist erledigt, Aufstieg. Es wird immer viel schwarz-weiß gesehen dort. Du hast selber gerade gesagt, jetzt sind wir noch im Aufstiegsrennen. Ihr seid's noch, oder? Die Chance ist ja noch da.
Ja, die Chance ist auf jeden Fall noch da. Es sind 7 Spiele, 21 Punkte zu vergeben. Wir haben jetzt ein wichtiges Heimspiel vor der Brust gegen die beste Mannschaft in der Liga. Wir wollen versuchen, die 3 Punkte im besten Fall hier zu behalten und jetzt gar nicht anfangen zu rechnen, sondern weiter wie vorher auch immer von Spiel zu Spiel zu gucken. Und wir haben jetzt einen Riesenlauf gehabt im neuen Jahr. Wie du es dann auch richtig gesagt hast, Dresden war ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, wenn es 0-0 oder 1-1 ausgeht, beschwert sich auch keiner. Und jetzt gegen 60 war es dann am Ende leider zu wenig. So. Wir haben viele direkte Duelle gewonnen gegen Aufstiegsanwärter, gegen gute Mannschaften. Von daher hast du jetzt mal eine Phase, wo du 2 Spiele hintereinander verloren hast und wieder die richtigen Schlüsse ziehen musst, um gegen Elversberg zu bestehen.
Spieler und Trainer sagen ja immer, ich schaue nicht auf die Tabelle. Darf der Sportdirektor dann hin und wieder mal linsen oder ist das, wie machst du das?
Natürlich guckt man zwischendurch auch mal auf die Tabelle und schaut sich die Ergebnisse und den Tabellenstand an, aber der ist in der Winterpause nicht aussagekräftig gewesen und auch jetzt bringt es einfach nichts zu rechnen, ob du jetzt die Mannschaft vielleicht nach Elversberg am Samstag schon alle Mannschaften von oben und die direkten Konkurrenten weg hast und dann die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion kommen. Also da bringt es nichts, um sich da irgendwelche Gedanken zu machen oder Hoffnungen zu machen. Du musst jedes Spiel spielen, muss in jedem Spiel eine 100% bringen, weil man sieht, die Liga ist schon brutal und recht ausgeglichen.
Aber ein bisschen rechnen tust du doch auch. Also nee. Das kann doch nicht sein.
Nee, als Spieler schon nicht und jetzt auch nichts. Also, was sollen wir da rechnen? Du hast eh keinen Einfluss drauf.
Mhm. Aber gut,
Freitag, kannst du auf dich gucken, dass du deine Punkte holst, deine Aufgaben machst und solltest du alle 7 Spiele gewinnen, bist du trotzdem abhängig von anderen. Also, deswegen bringt es nichts, da zu rechnen.
Gut, aber jetzt, wenn wir jetzt von Spiel zu Spiel schauen, nächstes Wochenende. Saarbrücken und Dresden legen ja Freitagabend vor. Sag mal, wenn es so läuft, dass Saarbrücken vielleicht Dresden schlägt, dann könntet ihr mit dem Sieg wieder auf 2 Punkte an Dresden ran sein. Also so eng ist es dann, ne?
Es ist eng auf jeden Fall und gerade 21 Punkte, die noch zu vergeben sind. Einige direkte Duelle wiederum. Nur wir müssen auf uns gucken, dass wir am Samstag mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen und die 3 Punkte in unserem Stadion holen.
dann wieder mit den Fans im Rücken. 12.000 Karten sind schon verkauft. Das ist ja etwas, was sehr stabil ist diese Saison, die Unterstützung durch die Fans. Und du warst ja auch in München dabei. Ich fand schon auch beeindruckend, als neutraler Beobachter zu sehen, dass da 1.500 nicht nur mitfahren, sondern auch nach einer 0-3-Niederlage der Mannschaft applaudieren und auch noch mal ihr Mut zusprechen und noch mal einen Gesang anstimmen. Du hast lange genug auch selbst gespielt. Nimmt man das in solchen Situationen überhaupt wahr? Und wie hast du es jetzt als Sportdirektor auch wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall hast du das als Spieler wahrgenommen. Und jetzt als Sportdirektor nimmst du sowas natürlich auch wahr. Da muss ich sagen, sensationell, wie wir diese Saison bisher unterstützt werden, ob in Heimspielen oder in Auswärtsspielen. Ich glaube, wir haben gerade auch zu Hause einen Schnitt von knapp 13.000 Zuschauern, obwohl wir auch schon mal in der Phase waren, wo wir, wie ich das auch schon erwähnt hatte, im Tabellenkeller waren, beziehungsweise kurz vor den Abstiegsplätzen gewesen sind und trotzdem diese Unterstützung gespürt haben. Und dafür sind wir dankbar. Ich glaube, man sieht, dass da was zusammenwächst zwischen der Mannschaft und auch unseren Fans. Und finde das natürlich auch super, wie viele jetzt wieder nach München gereist sind übers Wochenende und die Mannschaft trotz des Ausgangs oder der Niederlage unterstützt haben.
Das ist ja für dich auch so ein Lernprozess gewesen in dieser Saison, nicht? Also vor einem halben Jahr, als ihr kurz vor der Abstiegszone wart, 1-4 in Elversberg verloren habt, was Tobias Schweinsteiger den Abstiegskampf aufgerufen hat, da bin ich jetzt wieder bei den Fans im Netz. Da wollten dich viele am liebsten in die Wüste schicken und gesagt, was hat er da für einen Kader zusammengestellt? Und ein paar Monate später wirst du dann von den gleichen gefeiert. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, da sieht man mal, wie schnelllebig das Geschäft dann auch ist. Und klar, natürlich kriegt man das dann auch mit. Man ist selber nicht zufrieden und hinterfragt natürlich auch viel und analysiert viel und guckt, wo die Probleme vielleicht dann auch sind. Und wir haben es offen angesprochen, nach außen hin, haben die Dinge intern klar angesprochen. Und es freut mich natürlich dann, wenn man anscheinend an den richtigen Stellschrauben gedreht hat oder die richtigen Stellschrauben gefunden hat, dass man wieder in die Spur kommt und dann wieder ja, sich festigt und da auch irgendwo Charakter und Mentalität zeigt in so einer schwierigen Phase, dass man die Antwort dann auf den Platz geben kann.
Ein ganz wichtiger Faktor aktuell ist auch Tobias Schweinsteiger, mit dem ihr frühzeitig verlängern konntet. Erzähl doch mal ein bisschen, wann ist dieser Entschluss schon gereift? Wann habt ihr die Gespräche angefangen? Wie ist es so verlaufen? War das schwierig, ihn zu überzeugen? Es klang jetzt nicht so bei seiner Vertragsverlängerung, sondern es klang eher so, als würde er vieles hier in Osnabrück sehen und auch in der Zusammenarbeit mit dir und mit der Mannschaft und würde hier sich sehr wohlfühlen.
Ja, das sagt er dann natürlich auch und das kriegen wir dann natürlich auch mit und freuen uns, dass er sich auf jeden Fall wohlfühlt. Wir haben in der Winterpause natürlich schon mal das ein oder andere lockere Gespräch geführt, haben dann schon auch gemerkt, dass Tobi sich ja auch wohlfühlt, dass ihm die Arbeit Spaß bringt und haben eigentlich immer Woche für Woche die Gespräche vertieft. Und wir sind froh, dass Tobi hier mit dem Trainerteam hervorragende Arbeit leistet und auch von seinen Werten und von seinem Charakter gut zum Verein passt. Ich denke auf jeden Fall ein Trainer, der sehr akribisch ist und der noch einen guten Weg vor sich hat. Und in dem Zuge sind wir einfach froh, dass beide Seiten irgendwo diese Wertschätzung gespürt haben oder speziell auch Tobi, dass wir dann auch zusammengekommen sind, um seinen Vertrag, der noch gelaufen wäre, noch weiterhin auszudehnen.
Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit euch und das Miteinander? Das ist ja immer sehr speziell. Sportdirektor, Trainer, da gibt es verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Einen treffen sich regelmäßig beim Italiener und tauschen sich da aus. Die nächsten zoffen sich mal in der Kabinengang. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Was habt ihr für ein Verhältnis? Habt ihr einen regelmäßigen Austausch, so eine Art Schuh fix? Oder macht ihr das so unterwegs, dass er mal bei dir im Büro reinschneidet oder umgekehrt? Wie muss man sich das vorstellen?
Beim Italiener ist es bei Tobi nicht, das ist meistens immer ein Burgerladen, da geht er immer gerne hin.
Das stimmt.
Ja, ich versuche ja schon immer sehr eng an der Mannschaft dran zu sein. Ich versuche, wenn möglich, mir jedes Training anzuschauen und dass ich selber immer ein Gefühl für die Mannschaft habe, für die Situation habe. Bin täglich im Trainerbüro oder Tobi kommt auch mal zu mir ins Büro. Da haben wir dann immer einen Austausch, der eigentlich täglich ist. Und wenn wir den vor Ort nicht haben, dann telefonieren wir nochmal abends. Und wenn da Dinge anstehen, die wir jetzt nochmal besprechen müssten, ist ein offener Austausch. Tobi ist ein Trainer, der auch Emotionen hat. Ich als Spieler oder auch in der Funktion bin einer, der auch mal Emotionen hat. Es kann dann vielleicht auch mal sein, dass es auch mal emotionaler wird oder lauter wird. Aber das ist auch völlig okay. Das gehört auch dazu. Und deswegen, glaube ich, schätzen wir uns beide auch sehr.
Habt ihr euch schon mal richtig gestritten in dieser Saison?
Ja, wir haben sicherlich auch schon mal gestritten oder es ist auch schon mal lauter geworden. Gerade ja, in der Hinrunde, wo es dann tabellarisch auch nicht so gut war oder so gut aussah. Aber so, das haben wir dann am nächsten Tag auch irgendwie wieder normal, sind wir das Thema normal angegangen, haben uns ausgesprochen. Aber wie gesagt, das gehört im Fußball einfach dazu, dass man Emotionen hat, dass man Emotionen zeigen darf. Und da ist keiner nachtragend von uns beide oder beleidigt.
Das ist ja auch wichtig, glaube ich, ne? Also, dass man gegensätzliche Meinungen hat, um dann vielleicht eine Lösung zu finden oder auch mal einen anderen Impuls reinzubekommen. Wenn jeder nur so vor sich hin bröttelt und glaubt, was er macht, ist ja richtig, ist es ja, eher kontraproduktiv.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist immer wichtig, dass man argumentiert und dann jeder seinen Stellenpunkt hat und Dinge offen ansprechen kann. Ein Ja-Sager brauche ich nicht. Ich brauche schon jemanden, der dann auch seine Meinung sagt oder seine Sicht der Dinge, ich meine Sicht der Dinge sagen kann. Und man über die Sache dann spricht. Und da geht es immer darum, voranzukommen und nicht um irgendwelche persönlichen Eitelkeiten.
Und er ist einer, der anpackt, ne? Also ich erinnere mich an den kleinen Wintereinbruch hier in Osnabrück, wo er dann sich nicht zu schade ist, wie selbstverständlich abends noch auszurücken und Schnee zu schieben. Du hast in deiner vorigen Station auch mit Felix Magath zusammengearbeitet. Der wäre wahrscheinlich nicht mit dem Schneeschieber rausgekommen, oder?
Nee, aber ich weiß gar nicht. Ich habe es mal jetzt am Rande mitbekommen, wo er viel Zeit oder Freizeit hat. Er ist, glaube ich, viel mit den Holzhacken beschäftigt. Ich weiß nicht, ob er Schnee schippt. Aber ja, ich glaube, nicht nur Tobi, sondern bei uns auch in der Situation, das zeichnet uns oder unseren Verein auch aus, dass jeder mit angepackt hat, kurzfristig. Da war gefühlt die halbe Geschäftsstelle, wenn nicht die ganze Geschäftsstelle.
Du hast auch eine Schaufel in der Hand gekauft.
Ja,
ne?
Mir war dann zu Hause auch langweilig und habe gesagt, ja, bevor ich jetzt die Kleinen ins Bett bringe, gehe ich nochmal mit und pack auch mit an. Und ja, das zeichnet uns aus, dass sich keiner zu schade ist, um auch mit anzupacken. Und für uns war es natürlich ein mega Erlebnis oder ein geiler Tag, weil an dem Abend hätte ich niemals gedacht, dass wir am nächsten Tag noch spielen können. So, und am nächsten Tag konnten wir spielen und haben das Spiel auch noch gewonnen. Deswegen war es schon ein richtig geiles Erlebnis. Und das zeichnet uns aus, wie ich das erwähnt habe, dass jeder bei uns im Verein anpackt und keiner sich dazu schade ist. Ob Trainer, Sportdirektor, Geschäftsstelle, wer auch immer. Das finde ich schon sensationell.
Auf jeden Fall. Und dass vor allem innerhalb von kürzester Zeit auch die Kette funktioniert hat, dass da auch ordentlich viele Fans mit dabei waren. Ich glaube, 70 oder so, 80 waren da auf jeden Fall noch mit dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja mitbekommen, einige waren ja abends noch in irgendeiner Bar in der Stadt unterwegs, die sofort an die Bremer Brücke gekommen sind. Und am Ende, glaube ich, war das Problem, dass wir zu wenig Schaufeln und so hatten.
Naja. Jetzt müsst ihr auch bei einer anderen Sache anpacken. Es geht um die Transfers. Wie eng ist da die Zusammenarbeit? Gibt es da so, ja, kriegst du da von ihm so Wunschlisten auch manchmal? Oder schaut ihr euch gemeinsam Spielertypen an? Schlägst du eher was vor? Wie ist die Zusammenarbeit mit Schweinsteiger da in Bezug auf Kaderzusammenstellung?
Ja, wir haben einen regelmäßigen Austausch. Da gibt es Gedankengänge, die der Trainer mal mitbringt. Auch wir haben dann Gedankengänge oder Vorschläge, tauschen uns dann intensiv aus, und wenn ja, wir alle ein gutes Gefühl bei einem Profil oder bei einem Spieler haben, dann versuchen wir dann die Themen anzugehen, und Vorschläge können von beiden Seiten kommen. Wir haben da einen Prozess, wo wir, seitdem ich hier begonnen habe, schon mit Alex Dercho, mit Daniel Latkowski, mit Julius auch immer wieder in viele Themen drin sind, uns den Markt anschauen, beobachten und versuchen immer, wenn möglich, auch frühzeitig in dem einen oder anderen Thema drin zu sein.
Aber die sportliche Situation macht die Arbeit natürlich im Moment nicht einfacher, ne? Kann ich mir das so vorstellen, dass ein Schattenkader für die dritte Liga und ein Schattenkader für die zweite Liga existiert?
So kann man das sagen, ja. Aber eine Luxussituation für uns, dadurch, dass wir uns mit beiden Szenarien beschäftigen müssen. Deswegen ist es da kein Problem, dass man dann ein paar Stunden mehr dann machen muss, weil man sich halt auch mit dem Zweitligaszenario beschäftigt.
Aber es gibt etliche Kandidaten, die da im Grunde wahrscheinlich nur kommen, wenn ihr aufsteigt.
Ja, sicherlich.
Wie verbleibt man mit denen? Oder?
Sicherlich gibt es da unterschiedliche Schubladen. Es gibt Spieler, die dann nur für die zweite Liga kommen wollen. Es gibt auch von unserer Seite Spieler, die du nur für die dritte Liga holst. Oder manchmal Spieler hast, wo du für beide Ligen das Thema angehen möchtest. Also deswegen gibt es viele Gespräche, viele Eventualitäten. Auch, wie gesagt, von den Profilen her gibt es Spieler, wo man sagt, dass man die für die jeweilige Liga dann nur angeht oder angehen kann, weil auch da gibt es ja unterschiedliche Gehaltsstrukturen.
Wir haben bei Social Media auf unserem Brückengeflüster-Account haben wir ein paar Fragen auch dazu eingesammelt von Fans. Und da fragt eben einer unter anderem, ist es schwer, mit neuen Spielern zu sprechen, ohne dass man weiß, ob zweite oder dritte Liga? Also ist es auch schwer? Also gibt es da auch welche, die sagen, nee, bevor da nichts klar ist, mache ich gar nichts?
Ja, natürlich. Auch die Spieler schauen sich den Verein an und gucken, spielt der Verein dann in der zweiten Liga oder in der dritten Liga? Deswegen hat man viele Gespräche oder viele Vorgespräche und muss dann natürlich immer mal wieder gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Manchmal gibt es Spieler, die dann auch sagen, du, ich kann mir das auch für die dritte Liga vorstellen. Und deswegen ist auch immer viel Geduld gefragt.
Und einer will auch wissen, welcher Faktor spielt denn Tobias Schweinsteiger bei den Transferthemen? Also nochmal vielleicht auch, dass er jetzt hier verlängert hat. Also das ist vielleicht auch Spieler, so nehme ich jetzt die Frage wahr, dass auch Spieler bleiben jetzt oder nicht bleiben oder auch kommen, weil er eben hier ist.
Ja, zum einen ist das, denke ich, mit der wichtigste Faktor, dass ein Spieler wissen will, wer in der nächsten Saison Trainer ist oder welcher Trainer in dem Verein arbeitet. Und ich glaube, erstmal tut uns das gut, dass wir Kontinuität haben, dass Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführer ihre Verträge verlängert haben. Und natürlich Tobi auch ein spannender Trainer ist, der aus der jüngeren Riege vielleicht noch kommt und auch einen guten Draht noch zu den Jungs hat, weil er ja bis vor kurzem auch noch selber Spieler gewesen ist und ja, einen lockeren Umgang mit den Jungs pflegt, aber auch Zug dahinter hat. Deswegen denke ich schon, dass das Thema Tobias Schweinsteiger als Trainer auch gut bei den Jungs ankommt.
Aber wie läuft das ab? Ihr habt doch bestimmt so einen Ablaufplan, wenn ein neuer Spieler oder ein Kandidat hier nach Osnabrück kommt. Wie erstens, zweitens, drittens, wie sind die Schritte? Was zeigt ihr denen zuerst, ehe es an die Gespräche geht?
Ich glaube, ganz hinten in der Liste ist mein Büro an der Illushöhe.
Hast du das immer noch?
Ja. Das habe ich immer noch und das vermeiden wir. Deswegen zeigen wir meistens immer die Bremer Brücke und führen dort meistens die Gespräche. Aber manchmal geht es vielleicht auch zeitlich nicht, wo wir dann auch mal auswärts irgendwo hinfahren und uns auswärts treffen müssen. Das gibt es dann manchmal auch aufgrund des Zeitplans.
Aber hattest du denn auch schon Kandidaten jetzt in deiner Zeit beim VfL, die durchaus in Frage gekommen wären, aber die tatsächlich dann gesagt haben, naja, so mit dieser Infrastruktur, das geht nicht, da kann ich mich nicht mit anfreunden.
Nein, das ist, glaube ich, immer ein Baustein in den Überlegungen von den Jungs. Ich glaube, ja, meistens wird schon aufs Geld geguckt. Dann sicherlich auch, wie der Verein strukturiert ist oder wer da Trainer ist, ob es ein bisschen ruhiger ist oder hier ständig die Führungspersönlichkeiten dann ausgetauscht werden. Aber ich glaube, meistens, ja, leider spielt dann doch immer das Geld die entscheidende Rolle und dann die sportliche Perspektive. Infrastruktur ist ein kleinerer Baustein davon, aber für uns jetzt nicht unwichtig in unserer Entwicklung als Verein.
War heute Morgen beim Training am Schinkelberg und der Rasen sah durchaus ansprechend aus. Das Ganze ist wirklich gut geworden dort. Und wie wichtig ist jetzt dieses dass dieser Platz da endlich da ist für euch, gerade im Winter, aber auch so, dass ihr flexibler seid, die Bedingungen dort so gut sind, und spielt es dann vielleicht nicht doch mit rein? Das kann man ja auch mal vorzeigen.
Ja, auf jeden Fall spielt das jetzt mit rein. Da sind wir auch stolz drauf, dass sich unsere Infrastruktur entwickelt. Das haben wir jetzt schon, im Februar wurde der Platz, glaube ich, eingeweiht. Auch schon, ja, gemerkt, als wir dann die Rasenheizung anschmeißen konnten und vernünftig bei Schnee und Kälte trainieren konnten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig für uns als Verein, dass wir unsere Potenziale, die wir haben, weiterentwickeln und ausschöpfen, um dann auch konkurrenzfähig zu sein, ob es wirtschaftlich ist, ob es infrastrukturell ist. Und diesen einen Platz merkt man schon, dass es ein Riesen-Upgrade für uns ist.
Es ist aber ein Platz halt erst noch, und es ist auch noch kein Funktionstrakt dabei und so. Kannst du ein bisschen was erzählen? Wie sind denn so die Pläne da noch weiter aktuell? Wie ist der Stand?
Ja, wir sind auf einem guten Weg. Es sollen ja noch 1,5 Plätze folgen. Dann das Funktionsgebäude, da haben wir ausgefertigte Pläne, aber ja, da geht es dann noch teilweise um Baugenehmigungen oder auch den Schul- und Breitensport, dass sie auch ihre Möglichkeiten haben. Deswegen sind wir da auch noch so ein bisschen abhängig. Aber von unserer Seite haben wir unsere Aufgaben gemacht und jetzt auch teilweise finalisiert und hoffen, dass wir da auch zeitnah weiter vorankommen, um ja, hoffentlich zeitnah im nächsten Jahr vielleicht mit dem kompletten Trainingsgelände fertig zu sein.
Und da springt dann auch ein Büro für dich raus, ne?
Also das hoffe ich, ja.
Das ist ja so. Ja, ich meine, gut, aber das ist für dich auch erstmal ganz am Ende der Kette wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Plätze sind erstmal das Wichtigste, dann das Funktionsgebäude, dass wir da vernünftige Pläne haben, die nachhaltig sind und auch über 10, 20 Jahre auf einem guten Niveau dann auch ausgetüftelt sind, vom Athletik-Performance-Bereich über Physiotherapie, über Kabinen und Büros. Und deswegen, da haben wir jetzt die Dinge mal für uns grob in den Plänen finalisiert und hoffen, ja, dass wir dann auch diese Pläne so verwirklichen können.
Und du hast ja dein Auto, wo der Drucker dann noch reinkommt, dann ist das ja auch in Ordnung. Ne?
Ja, das wäre dann super, ja.
Wichtig ist ja dann auch immer in dem Zusammenhang, das vergisst man manchmal, es geht ja nicht weg von der Illushöhe, sondern die Illushöhe wird für auch euch nochmal wichtiger fürs NLZ. Da gibt es, glaube ich, auch jetzt ein paar Bewegungen. Ne? Kannst du da ein bisschen noch was drüber sprechen?
Da ist ehrlich gesagt Julius und Michael noch tiefer in dem Thema drin, aber auch da, ja, soll die Illushöhe etwas aufgewertet werden und damit auch der Nachwuchs bessere Bedingungen vorfindet als jetzt. Und auch da, wie gesagt, ich glaube, der Einser müsste das, glaube ich, sein. Der wird dann auch hoffentlich zeitnah umstrukturiert oder neu gemacht. Die Tatanbahn, glaube ich, auch. Und da kommt ein neuer Rasen mit einer Drainage. Und deswegen hoffe ich, dass wir das auch dieses Jahr dann durchkriegen und der Nachwuchs da auch bessere Bedingungen hat.
Wie wichtig ist für dich als Sportdirektor, diesen Nachwuchs immer auch gut im Blick zu behalten, und wie bist du da aktuell zufrieden?
Ja, sehr wichtig auf jeden Fall, weil man hat es ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, ob Sebastian Klaas oder Steffen Tigges, dass da gute Jungs sind, oder Felix Agu, die dann den Sprung über den Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft haben, dann ja den Weg weitergegangen sind zu Werder Bremen oder zu Borussia Dortmund und jetzt nach Köln oder Paderborn. Deswegen ja, liegt uns der Nachwuchs schon auf dem Herzen. Und wir haben auch gute Jungs, die jetzt wieder nachkommen und sich dann hoffentlich etablieren.
Wie sieht es aus mit Kevin Wiethaup? Und hier geht Karademir, letzterer war ja nun auch am Samstag mit dem Kader. Mit dem plant ihr auch längerfristig weiter? Oder wie ist da im Moment der Stand?
Ja, die Jungs jetzt, die dabei sind, die regelmäßig dabei sind, Kevin Wiethaup, Id Karademir, Luca Beggemann, sind Jungs, die sich dann über gute Leistung empfohlen haben im Nachwuchs, die das auch bei uns jetzt gut machen, seit, ja, glaube ich, schon über ein Jahr bei uns im Trainingsbetrieb sind und ja, hoffentlich den älteren oder gestandenen Spielern Druck machen, damit sie auch auf ihre Einsatzzeiten kommen. Aber es ist natürlich auch immer nicht ganz so einfach, weil die Jungs, davon auch nicht vergessen, noch zur Schule gehen teilweise. jetzt bei Eid auch Abi-Stress ansteht und das für uns auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Jungs ihre Schule vernünftig beenden, dass sie da einen vernünftigen Schulabschluss haben. Und da muss man manchmal auch sich dann ein bisschen zurücknehmen und damit die Jungs da Zeit haben, um vernünftig ihr Abitur zu machen oder einen vernünftigen Schulabschluss zu haben.
Ist das im Fall von Kevin Wiethaupt zum Beispiel so der Fall gerade, weil der wurde ja am Anfang der Saison, der hat eine tolle Vorbereitung gespielt, so ein bisschen auch schon als der neue Shootingstar so à la Felix Agu gehandelt, aber ist jetzt so ein bisschen ruhiger geworden um ihn, ne?
Ja, natürlich. Ich sage ja, es ist ja nicht ganz so einfach für die Jungs. Und Kevin ist ja noch blutjung. Er ist, glaube ich, dann schon mit 16 bei uns im Training gewesen, regelmäßig. Er hat es toll gemacht. Und wie das meistens so ist, die ersten Wochen dann bist du unbekümmert und freust dich auf jedes Training und denkst, es geht die ganze Zeit nur steil bergauf. Und dann hast du aber noch Schulstress. Dann hast du auch mal vielleicht wieder, was bei jungen Spielern auch normal ist, dass sie auch mal in so ein Loch fallen und da musst du halt dranbleiben, die Jungs nicht fallen lassen, dass sie dann wieder aus dem Loch herauskommen und da braucht man auch Zeit und Geduld mit den Jungs und darf sie nicht unter Druck setzen.
Den habt ihr ja nun wirklich langfristig an euch gebunden, was auch ein Signal ist, wie groß auch die Hoffnungen sind, die ihr in ihn setzt und in seiner Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir froh, dass wir unsere Talente oder Top-Talente auch mit Verträgen oder längerfristigen Verträgen ausgestattet haben und dann liegt es an den Jungs selbst, im Training sich zu zeigen, in den Testspielen sich zu zeigen, um dann irgendwann auch in der ersten Mannschaft in den Pflichtspielen Minuten zu sammeln.
Da schließe ich jetzt mal noch eine weitere Frage an von einem unserer Brückengeflüster-Follower. Wie steht's denn um die Verträge von Simakala und Co.? Also gehen wir mal in die andere, die Stammspielerriege rein.
Ja gut, ist ja
wir müssen
bekannt,
jetzt nicht
ist ja bekannt, welche Verträge dann auch aktuell auslaufen. Und ich habe es ja immer gesagt und betont, dass wir regelmäßig mit den Spielern, mit den Beratern im Austausch sind. Da bringt es nichts, irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben, sondern wir sind im guten, im offenen Austausch. Und dann muss man mal gucken, wie sich die Dinge dann Richtung Saisonende dann auch entwickeln. Da wird es sicherlich Spieler geben, die wir verlängern können. Da wird es auch Spieler geben, die dann vielleicht den nächsten Schritt machen. Und es ist so, es wird immer so sein, dass du nicht jeden Spielervertrag dann auch verlängern kannst. Wir haben ja auch schon teilweise Verträge verlängert oder mit Leistungsträgern auch verlängert oder ausgedehnt. Von daher sind wir da im guten, offenen Austausch und müssen mal gucken, wie sich das Ganze dann auch bei dem einen oder anderen entwickelt.
Aber im Fall Simakala hat sich auch noch nichts Konkretes aus Richtung Holstein Kiel, was ja immer gemutmaßt wird, getan.
Aktuell nicht, dass ich wüsste. Ich sage ja, wir sind im offenen Austausch mit Chans und seinem Berater und was dann wird ja natürlich bei solchen Spielern, die dann eine gute Saison spielen, die dann vielleicht ablösefrei zu haben sind, dass da das ein oder andere Gerücht auch immer mal wieder auftaucht, ist auch normal. Aber wir können jetzt nicht immer alles kommentieren.
Mhm. Es gibt aber auch ein paar Gerüchte durchaus, die ein bisschen härter sind, dass man sagt, es gibt bei einigen Spielern auch Verträge, wo eine Klausel drin ist im Falle eines Aufstiegs.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!